Ja, das Leben mit Jesus hat Folgen. Wer Gott als seinen Retter anerkennt, der wird Folgen erleben. Und das möchte auch Paulus. Ich lese nochmal den Vers 28 aus dem Kolosserbrief, aus dem ersten Kapitel. Denn wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Und dazu wollen wir auch heute eine Predigt hören vom John. Ja, bitte, komm davon.
Dann will ich euch von meiner Seite nochmal ganz herzlich begrüßen. Ich bin John, für die, die mich noch nicht kennen. Ich komme aus Dresden und darf gerade Bibelschule machen hier in der Nähe am Kleinkürzer See bei WDL. Und kenne die Familie Strigott schon ein paar Jahre, haben uns auf einer Konferenz kennengelernt und bin total dankbar, dass ich jetzt in dieser Zeit auch hier in die Gemeinde gehen darf und auch hier mit unterstützen darf. Und da bot sich die wunderbare Möglichkeit, meine erste Predigt hier halten zu dürfen. Und es ist für mich eine große Ehre, ein großes Privileg, dass ich Botschafter des mächtigen Königs sein darf, der Herrscher, der in seiner Allmacht alles in der Hand hält. Und will ich da ein paar Sachen mit reinnehmen und will zum Anfang den Predigttext lesen aus Epheser 4. Die ersten zwei Verse, ich werde die ersten drei lesen, Epheser 4, ab Vers 1. Und das baut sehr gut auf der Lesung auf, die wir heute hatten, vollkommen Christus dargestellt zu werden. Und ich lese ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Erstmal total cooler Text, wie ich finde. Und man könnte schnell da rein geraten zu sagen, ja, das habe ich schon grob verstanden. Oder mach mal einen Haken dran, würde ich der Berufung wandeln. Klingt nett, klingt ganz freundlich, aber ich denke, es lohnt sich sehr, da ein bisschen näher drauf einzugehen und sich auch bereit zu sein, sich selbst an die Nase zu packen, dass wir da alle, und da predige ich zuerst zu mir, noch einiges zum Wachsen haben. Und will da starten, um ein bisschen den Epheserbrief einzuordnen. Das hilft uns auch fürs Verständnis. Bisschen zu verstehen, was wir im Epheserbrief vorfinden. Und habe da ein paar Fragen an den Epheserbrief, die ich finde, die grundlegend sind, um auch diese Stelle gut zu verstehen. Zum einen, wer schreibt den Text und wann schreibt er den Text? Ich glaube, wer den Text schreibt, das wissen wir fast alle, es ist Paulus. Und wann? Vermutlich aus einem Gefängnis in Rom, circa 60 bis 62 nach Christus, wo er dort in 2 Jahren unter ertragbaren Bedingungen in der Wohnung, aber gefangen in Rom war. Wie entstand die Gemeinde der Epheser? Das ist ja an die Heiligen in Ephesus, also in die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Die Gemeinde ist aus der 3. Missionsreise entstanden, wo Paulus in über 2-jähriger Arbeit dort eine große Gemeinde aufgebaut hat, die ihm auch sehr am Herzen lag, wo er gerade eigentlich seine ganze 3. Missionsreise nur darauf fokussiert hat. Das lesen wir, wer das nachlesen möchte, in Apostelgeschichte 18, 19 und 20. Sehr, sehr empfehlenswerte Kapitel. Ephesus, eine sehr, sehr mächtige, große Handels- und Religionsstadt, war die Hauptstadt von der römischen Provinz Asien in Kleinasien. Heute liegt es tatsächlich an der Südküste von der Türkei, falls sich ja jemand auskennt, zwischen den Städten Izmir und Aydin. Mir hat es vorher noch nichts gesagt. Die Gemeinde bestand aus Juden und Heiden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren, also eine durchmischte Gemeinde. Früher hatten viele da mit heidnischen Religionen zu tun gehabt oder waren in Magie und Zauberei drin. Und an diese Gemeinde schreibt Paulus diesen Brief. Und warum schreibt er diesen Brief? Paulus schreibt die Briefe ja zum einen, weil ihm die Gemeinden am Herzen lagen, zum anderen, weil er in Gefangenschaft war und offensichtlich nicht nochmal hin konnte. Deswegen hat er die Briefform gewählt. Aber ich finde auch genial, dass auch der Text, der Brief selbst uns Dinge öffnet, warum er diesen Brief geschrieben hat. Und da will ich auf 4 Punkte nur kurz eingehen. Zum einen lesen wir in Epheser 2, dass er die Gläubigen daran erinnert, dass wir erlöst werden allein durch Gottes Gnade. Ein knapper Punkt, den wir in Epheser 2 lesen. Kurz danach lesen wir, dass er den Juden und den Heiden zeigen wollte, dass sie eine Gemeinde in Christus sind. Dass gar nicht erst Spaltung innerhalb der Gemeinde aufkommt, weil die einen sogenannte Judenchristen waren und die anderen Heidenchristen, sondern dass es ein Leib ist. Und dann lesen wir in dem Predigttext, wo wir uns jetzt gleich drum kümmern werden, davon, dass wir zu einem neuen heiligen Lebenswandel ermutigt werden von Paulus, in dem Fall die Epheser. Und dann zum Schluss eine bekannte Stelle, die wahrscheinlich viele kennen aus Epheser 6, nämlich die Waffenrüstung Gottes. Dass wir also einen Kampf zu durchkämpfen haben und Gott uns für diesen Kampf stärkt und ausrüstet. Ich habe gewagt, den Epheserbrief in einem Satz für mich zusammenzufassen. Das ist nur ein Vorschlag, wie man sich diesen Brief zusammenfassen könnte. Und zwar die Einheit der Christen in Christus und das neue Leben aus Gottes Gnade, was sichtbar im Leben der Gemeinde und im Alltag werden soll. Und das ist, glaube ich, ein Grundkonsens, mit dem wir gut drauf aufbauen können. Wir Christen sind eine Einheit. Das nicht heißt, dass wir in allem einheitlich sind, aber wir haben einen Herrn und haben das neue Leben empfangen durch Glauben, allein durch die Gnade. Und das soll jetzt auch sichtbar im Leben werden, in der Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Leben im Alltag. Und genau das ist das, worauf ich drauf eingehen möchte. Bevor wir dann zu Epheser 4, Vers 1 kommen, habe ich den Brief grob eingeteilt. Das macht Paulus schon selber, das ist super, super praktisch. Kapitel 3 endet im letzten Vers. Und ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dann beginnt er, in der Schlachterübersetzung steht, so ermahne ich euch nun. Also er teilt den Brief im Prinzip selber ein. Die ersten drei Kapitel lesen wir von den Gläubigen, die in Christus sind, von der Gnade, mit der wir berufen worden sind und von den Himmelswelten, den Segnungen. Und dann ab Kapitel 4 mit diesem schönen Übergang lesen wir von dem Leben als Christ, was es praktisch heißt, von der Gemeinde und dann eben von der Waffenrüstung Gottes, im Prinzip eben wirklich das praktische Leben der Gläubigen im Herrn. Von der Theorie der ersten drei Kapitel kommen wir hin zur Praxis in den letzten drei Kapiteln. Deswegen stellt unser Predigttext heute genau diesen Übergang zwischen diesen beiden Aspekten dar, weswegen ich diesen Text auch so genial finde. Und möchte jetzt nochmal kurz aus der Schlachterübersetzung Epheser 4, Vers 1 lesen. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Die Schlachter macht das hier sehr treffend. So ermahne ich euch nun. Dieser Übergang wird super dargestellt, weil es eben jetzt von der Theorie zur Praxis geht. Weil es jetzt von der Lehre hin zur Pflicht geht. Die Lehre soll uns nicht kalt lassen, es soll was daraus entstehen. Von der Stellung, wir sind in Christus, hin zum Wandel. Was bedeutet das denn praktisch? Und das finde ich so genial. Die große Wahrheit kommt zuerst. Wir sind erlöst. Wir sind versöhnt mit Gott und wir wurden von ihm erwählt. Und Gott ist der Handelnde. Punkt. Dabei stehen zu bleiben, würde vollkommen reichen, weil wir sind gerettet. Aber Paulus investiert drei ganze Kapitel da rein, um uns bewusst zu machen, es soll nicht dabei bleiben. Es soll noch weiteres hervorgehen. Die Antwort in den restlichen drei Kapiteln jetzt ist im Prinzip auf die Frage, wie lebt man als Mensch, der so wahnsinnig beschenkt ist in den ersten drei Kapiteln. So ermahne ich euch nun. Das ermahne ist ein total cooles Wort im Griechischen, parakaleo. Das ist nicht dieses, was man vielleicht denkt, auf die Finger hauen und die Zucht. Das kann auch dazu gehören, aber da steckt noch viel mehr drin. Da steckt ein Bitten drin, ein Trösten, ein Ermuntern. Das finde ich ist so genial. Paulus weiß selbst, wie hart es sein kann, Christus nachzufolgen und das auch so, dass man das praktisch sieht. Paulus wurde gesteinigt, das tatsächlich überlebt. Er hat wahnsinnig viel durchgemacht. Deswegen ist das hier kein strenger Befehl eines Herrschers von oben herab, sondern ein liebevoller Aufruf mit einer enormen Brisanz. Und das finde ich ist was total Geniales, weil er bringt viele geistliche Gedanken, die uns vieles offenbaren. Und dann sagt er, lebt danach. Es ist so, so wichtig. Es hat eine große Brisanz. Es ist nicht, wäre schon cool, wenn er das jetzt auch macht. Nein, macht das bitte. Aber er macht es auf eine flehende Art und Weise, weil er weiß, wie herausfordernd das sein kann. Und weil das ein Kampf ist, in dem wir da stehen. Eben nicht träge zu werden. Das ist sowas Erbauendes und Motivierendes. Und ich finde das, wie gesagt, so genial, dass er drei ganze Kapitel da reinsetzt, uns zu motivieren, das Leben bewusst als Christen zu leben und eben nicht einmal die Entscheidung zu machen und dann langsam einzuschlafen, weil das so, so schade wäre, weil wir so eine große Möglichkeit haben, auch so zu leben und nach außen was zu tragen, ein Licht zu sein, wenn auch ein kleines. Und dann dieser ganz praktische, dieses ganz typische Zitat, was man auch kennt, Lehre ohne Praxis ist leer, mit Doppel-E. Wenn wir die Lehre haben, aber keine Praxis ist, dann ist die Lehre irgendwie leer. Weil wenn ich was gelernt bekomme, was verstehe aus Gottes Wort und ich setze es aber nicht um, dann ist in meinem Herzen irgendetwas, der Schalter noch nicht umgelegt. Weil das, was wir hören, ist dazu da, es umzusetzen. Wie oft erwische ich mich, Sonntag in der Gemeinde zu sitzen, mich daran zu erfreuen, nette Worte, gefällt mir, kann ich Ja zu sagen, schön, habe ich was mehr, ein bisschen Wissen, Bibliothek im Kopf geht höher, aber das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist, dass es mir zu Herzen geht. Deswegen war ein sehr, sehr gutes, passendes Gebet, dass unsere Herzen offen sind, das Gesagte aufzunehmen, aber dann auch praktisch werden zu lassen. Ich sage das immer gerne, dass Kopfwissen zu Herzwissen wird. Das ist mein Wunsch, dass ich im Kopf viele Dinge verstehen darf, aber dass es zu Herzwissen wird und dass es praktisch wird. Das ist eigentlich der Kern von Heiligung. Im Prinzip immer ähnlicher zu werden wie Christus, wo wir auch oft so aufgerufen werden. Dann schreibt er, der Gebundene oder Gefangene im Herrn. Viele wissen ja davon, Paulus war in vielerlei Hinsicht gefangen. Ich habe schon erwähnt, er wurde einmal gesteinigt, was er überlebt hat, und war auch jetzt in einer zwar nicht so brenzligen Gefangenschaft, in der er schon gesteckt hat, aber dennoch war er in Rom gefangen. Und stellt hier eine Lebensrealität dar, dass er als jemand spricht, der Autorität hat, der viel durchgemacht hat und der weiß, von was er spricht, wenn er davon spricht, wandelt würdig der Berufung, weil er selbst immer wieder in dem Kampf steht und dafür schon viel leiden musste. Eben nicht jemand, der irgendwo auf dem Thron sitzt oder auf der Sonnenliege im Urlaub mit einem Cocktail in der Hand, komm, mach das mal, wäre schon cool. Nein, er hat das wirklich, er hat das verstanden, er hat das durchlebt. Und er gibt das weiter, weil es ihm echt auf dem Herzen brennt, weil ihm die Menschen auf dem Herzen liegen. Nicht von oben herab, macht mal. Und das finde ich ist was total Wichtiges. Wir lesen im Philipper 1,29 einen Vers, wie ich finde, der total spannend ist, der zeigt, dass das Leben als Christ in der Welt einen Preis hat. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Philipper 1, Vers 29. Es ist uns geschenkt zu glauben. Na klar, Haken dran, wunderbar. Aber es ist uns auch geschenkt worden, mit zu leiden. Das hört man schon nicht so gern. Das ist schon eher so, können wir über den ersten Teil predigen? Der zweite Teil muss jetzt nicht sein. Aber es steht tatsächlich hier genauso drin. Und ich finde, das zeigt irgendwie auch, dass es total wichtig ist. Und gerade wir in Deutschland, die nicht für unser Glauben im Gefängnis sitzen, in den allermeisten Fällen, wo die Verfolgung sich meist auf einen Auslachen, einen vielleicht sogar Hass, aber niemals weiter darüber hinausgeht, in den meisten Fällen, wären wir bereit dazu, für unseren Glauben an Christus ins Gefängnis zu gehen? Ist mir Jesus Christus alles wert? Ich finde diese Frage persönlich sehr, sehr herausfordernd und würde mich zurücknehmen, hier ganz schnell ja natürlich zu sagen. Weil das wirklich ein herausfordernder Gedanke ist. Und von einigen Geschwistern in unserer Welt ist das Realität. Ist das der tägliche Kampf? Ist es mir heute wert, Christus zu bekennen und womöglich große Schmach auf mich nehmen zu müssen? Deswegen ich das total wichtig finde, Paulus als Vorbild, dem sein Leben nicht teuer ist, wie er es einmal selber ausdrückte, was ich genial finde, der seinen Dienst vollendet hat, wie er in 2. Timotheus noch sagt, und der wirklich gezeigt hat, dass sein Leben dem Herrn nach einen Preis hatte, sein Gehorsam einen Preis hatte. Er hatte keinen leichtes Leben. Er hat ein sehr, sehr herausforderndes Leben. Und ich denke, dass wir uns auch fragen können, wie wir denn mit Leid umgehen. Wie gehen wir um, wenn wir Leid erleben, obwohl wir vielleicht auch treu mit Gott gehen? Wie passt das zusammen? Und dann halt sich selbst zu fragen, will ich jetzt aufgeben und murre? Oder fühle ich mich bestätigt? Weil ich weiß, dass die Wahrheit Gegenwind haben wird. Und dass es herausfordernd sein kann, wenn wir der Wahrheit nachgehen und wenn wir unseren Dienst treu erfüllen. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Das ist der Kern des ganzen Predigtextes. Wandelt der Berufung würdig. Was ist die Berufung? Die Berufung können wir knapp herunterfassen. In den neutestamentlichen Briefen ist das im Prinzip Gottes souveräner Plan der Rettung. Dass wir jetzt bei ihm sein dürfen. Dass wir Berufene sind, die jetzt an ihn glauben dürfen. Dass wir raus aus der Welt, aus der Gefangenschaft der Sünde, hin in die Stellung, in die Familie Gottes, als seine Kinder gerufen sind. Epheser 5, Vers 8a sagt, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Das beschreibt es, wie ich finde, sehr treffend. Aber was hat das konkret mit meinem Leben zu tun? Dass wir genau dessen würdig wandeln sollen. Wir sollen im Prinzip verstehen, dass es Paulus 3 Kapitel lang erklärt, okay, das ist das, in was wir, in welche Stellung wir gebracht sind. Und dann 3 Kapitel lang, es lebt auch so, dass das deutlich wird. Aber was ist genau dieses würdig? Ist so ein gequollenes Wort. Ich denke, man kann es auch gut übersetzen oder nochmal darstellen mit passend oder entsprechend zu leben. Dass wir so leben, dass man sieht, okay, wir gehen mit Christus. Wir leben mit ihm, der Stellung in Christus entsprechend. Und deswegen finde ich, ist das so ein mächtiges Wort. Und was so der Schlüssel bisschen ist, finde ich, ist in Epheser 1. Da lesen wir ab Vers 3. 3 spannende Verse. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Was wir hier klar erkennen, nicht lebe dass du dir deine Berufung verdienst, sondern weil du zu Gott gehörst, lebe so, dass diese Berufung sichtbar wird. Und ja, absolut, keiner von uns kann sich diese Berufung verdienen. Es ist Gottes überfließende Gnade allein, dass wir heute hier stehen dürfen oder sitzen dürfen. Und ich denke aber genau deswegen, weil wir das erkannt haben, sollte man auch an unserem Leben erkennen können, zu wem wir gehören. Wir lesen in Epheser 1, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Entschuldigung, Epheser 5, Vers 1. Dass wir ihm nachahmen sollen. Und Epheser 5, Vers 8, der zweite Teil, den ich vor uns euch noch ausgeschlagen habe, wandelt als Kinder des Lichts. Und ich finde, das ist was total Geniales, weil Licht erkennt man. Licht kann man schlecht vertuschen. Wenn jemand wirklich leuchtet, dann sieht man das. Wie Mose, der bei Gott in der Gegenwart war und total strahlt von Herrlichkeit. Und wenn wir diese Gnade mit einem Geschenk vergleichen, was man ja gut und gerne machen kann, und wir stellen uns vor, dass uns ein Haus geschenkt würde. In Gulsen vielleicht noch unter ganz schwierigen Umständen vorstellbar, in Dresden kaum. Wenn man wirklich ein schönes Haus geschenkt bekommt, dann würde man doch logischerweise, wahrscheinlich, gerade in der Anfangszeit, jedem davon erzählen, der zu Gast kommt, das habe ich geschenkt bekommen. Ich habe dafür nichts gezahlt. Das ganze Haus ist einfach geschenkt. Und man würde, so gehe ich zumindest davon aus, auch darin leben. Schön, dass du das Haus geschenkt bekommen hast. Und wenn du dann in deiner Einraumwohnung bleibst als Familie, das ist dann auch eine schräge Sache. Man würde auch in diesem Haus leben. Und ich denke, das können wir vergleichen mit der Gnade. In gewisser Weise. Dass wir uns bewusst machen, es ist ein Geschenk. Und wie können wir denn nicht davon sprechen? Wie können wir in dem Haus leben und Leute einladen und nicht mal ansatzweise erwähnen, boah, das ist übrigens gar nicht von mir gebaut. Viel zu schön, könnte ich gar nicht. Das ist ein Geschenk des Herrn. Und dann auch bewusst darin leben und nicht draußen im Camp, im Garten, auf dem Camp zelten. Kann man auch machen, aber das geht hier um das Bild. Und ich finde, das ist was total Spannendes. Und man kann schnell sagen, die ersten drei Kapitel Epheser habe ich grob verstanden. Ich bin in Christus, Christus lebt in mir. Ich darf jetzt als Christ leben, das ist wunderschön. Aber ist mir der Rest vielleicht egal oder zu anstrengend? Das ganze Glauben und so ist okay, aber die Umsetzung ist zu schwer und ey, ich habe übelst schwere Umstände. Ich habe in meinem Umfeld kaum Christen und irgendwie alle, die ich über den Glauben anspreche, die sind mir gleich negativ gegenüber und die überhaupt keine positive Rückmeldung. Und da muss ich sagen, ja, das Leben mit Jesus hat einen Preis. Wir haben es ja schon gelesen. Aber es ist so eine große Gnade, und er hat so einen großen Preis dafür bezahlt und seine Liebe wird so wunderbar groß, wenn wir aufs Kreuz schauen. Das kann mich doch nicht kalt lassen. Ich kann doch nicht die Gnade angenommen haben, erkennen, da hing jemand am Kreuz, weil ich es nicht hinbekomme, weil ich Sünder bin. Und dann sagen, Glaube, zack, okay, und jetzt schnell wieder hinter den Busch, damit mich keiner sieht, dass ich das angenommen habe. Das funktioniert nicht. Wenn das in deinem Herzen ist und Jesus in deinem Herzen wohnt, was ich einem jeden von euch von Herzen wünsche, dann zeigt das sich nach außen. Und das ist eben genau das, was dieser Vers im Prinzip uns weitergeben möchte, weil es uns am Herzen packen wird und wir werden ein Leben zu Gottes Ehre und zu seiner Freude leben wollen. Und das Schöne und zugleich Herausfordernde, selbst dafür brauchen wir Gott. Wir brauchen Gott selbst dafür, ein Leben zu seiner Ehre zu leben. Und dennoch ist es eine wunderbare Gewissheit, irgendwie sich vor Augen halten zu dürfen, dass wir zu Gott gehören und seine Kinder sein dürfen. Trotz alledem. Und auch wenn wir Schwierigkeiten haben und irgendwie es schwierig ist, in die Praxis manchmal umzusetzen. Ich möchte noch in Römer 2, ab Vers 23, eine kleine Herausforderung in diesem Thema aufweisen. Römer 2, Vers 23 und 24 steht, du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Diese Stelle hier, fasse ich knapp zusammen, kritisiert im Prinzip die Juden, die sich zwar zum Gesetz bekennen, aber eben absolut nicht danach leben. Heutzutage würden wir sagen Heuchler. Und dadurch wurde Gottes Name in den Nachbarvölkern, also in ihrer Umgebung gelästert, weil sie gesagt haben, die reden groß vom Gesetz und halten sich aber absolut nicht daran. Das ist ja das Beste, wenn Leute sagen, ha, das und das, aber leben genau das Gegenteil. Aber ich denke, dass diese Gefahr auch heute noch herausfordernd ist und auch heute noch sehr präsent ist. Wenn wir sagen, wir leben mit Christus, aber unser ganzes Leben etwas anderes sagt, dann müssen wir uns fragen, was ist denn hier los? Und ich finde, da gab es sehr, sehr treffend ein Zitat eines amerikanischen Philosophen, Ralph Emerson, und der sagte, dein Leben spricht so laut, dass ich kaum hören kann, was du sagst. Und ich finde das sehr, sehr passend. Weil wenn wir viele Worte sagen, und da bin ich auch oft herausgefordert, viel zu reden, aber ganz anderes Leben, dann sind die Worte einfach leer. Dann sollte ich mir die Worte sparen und sollte lieber prüfen, warum mein Leben in eine ganz andere Richtung geht. Und deswegen denke ich, dass es eben nicht reicht, die Wahrheit zu kennen und zu sagen, oh, schön, super, hört sich gut an, danke Matthias für die Predigt, sondern auch weiterzugehen. Es braucht eine innere Veränderung, es braucht eine Umkehr, die Bibel nennt das Buße, zu erkennen, ich bin ein eitelarmer Sünder, wie es Luther ausdrückt. Und ich brauche Jesus Christus, weil ich ohne ihn nicht kann. Und der einzige Weg zum Vater ist Jesus Christus. Und sich das vor Augen zu halten, aufs Kreuz zu schauen und nicht zu sagen, okay, ist aus Holz, sondern zu verstehen, was es bedeutet. Die tiefere Dimension dahinter zu erkennen, da ist jemand gestorben. Der hat den Weg ganz gegangen, der hat sich ganz hingegeben. Und das zu verstehen und dann zu glauben, und dann denke ich, dass darauf ein Leben folgt, immer noch geprägt von Höhen und Tiefen. Entschuldigung, dass ich euch das nicht entbehren kann, das lesen wir leider im Wort so, aber letztlich mit dem großen Wunsch im Herzen, Gott Freude zu machen mit dem eigenen Leben. Und dazu passt eben genau diese Aufforderung, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und was ich da mir so rausgenommen habe, Christsein bedeutet nicht nur zu sagen, ich gehöre zu Christus. Das ist schön. Und ich hoffe, dass ihr das alle sagen könnt. Aber es bedeutet auch, entsprechend zu leben. Christsein bedeutet nicht nur zu sagen, ich gehöre zu Christus, sondern auch entsprechend zu leben. Und deswegen gehören eben Bekenntnis und der Lebenswandel eindeutig zusammen. Weil das total wichtig ist, dass das eben nicht sich entgegenspricht. Das ist wie ein Gleiswechsel beim Zug. Wenn du deinen Zug auf einen anderen Gleis gesetzt hast und dann versuchst, auf dem anderen Gleis zu fahren, das macht ja schon mal gar keinen Sinn. Du bist, wenn du zu Christus gehörst, beim Gleis gewechselt und fährst in eine andere, konträre Richtung. Und dann rückwärts zu fahren, ist definitiv keine gute Idee. Und das ist so, so wichtig. Weil unser Leben als Christen im Prinzip das Ziel hat, dass wir Stück für Stück, gibt es keine Tempomarke, die wir erreichen müssen, aber Stück für Stück in die richtige Richtung fährt. Und da wird es Phasen im Leben geben, wo wir wirklich den ICE rechts grüßen. Wird es aber auch Phasen geben, wo es Stückwerk ist, wo es herausfordernd ist. Aber da eben wirklich sich bewusst zu sein, Stück für Stück will ich weitergehen und nicht sagen, komm, ey, ich glaube doch schon, es reicht doch. Es reicht, Glaube allein rettet, 100%. Aber der Glaube trägt Früchte, wenn wir verstanden haben, was es bedeutet. Jetzt steht hier würdig wandeln. Für viele ist Wandeln ein total treffender, logischer Begriff. Für manche, gerade Jüngere, ist Wandeln so, ja, nicht so der Begriff, den ich jetzt jeden Tag verwende. Und deswegen könnte man auch sagen, das Wandeln ist im Prinzip das Leben. Das ist das Verhalten im Alltag. Wenn man vom griechischen Begriff her geht, könnte man auch sagen, das Umhergehen, das Unterwegssein. Das ganz Praktische, wie ich im Alltag eben lebe. Und ich habe da eine Verbildlichung mitgebracht, wie ich finde, dieses würdig Wandeln total gut sich vorstellbar ist. Es ist eher für die Jüngeren, aber ich denke, die etwas Reiferen können sich das auch schon gut vorstellen. Und zwar stellt euch vor, dass ihr das Trikot eures Fußballteams tragt. Damit kein Streit aufkommt, nenne ich jetzt mal keins. Und ihr repräsentiert damit euer Team. Stellt euch einfach ein knackiges, neongrünes Trikot vor, was man klar erkennt. Ihr repräsentiert euer Team. Jeder kann euch dann zuordnen. Das ist der mit dem neongrünen Trikot. Wenn du jetzt irgendwo draußen eine Bushaltestelle verschmutzt, wenn du jemand beleidigst, irgendwo randalierst oder es auch unterlässt, jemand zu helfen, dann ist das super Spannende, wird man das in erster Linie deinem Team zuordnen und nicht in erster Linie dir als Person. Das war der mit dem neongrünen T-Shirt, der von dem neongrünen Club. Und ich finde, das ist was wir natürlich nur in gewisser Weise übertragen können, aber ich finde das total spannend, sich da selbst immer mal zu hinterfragen, weil wir als Christen ein Leib sind, sozusagen, mal ganz vorsichtig ausgedrückt, im Team Jesus. Und wir werden mit unserem Trikot gesehen. Wenn wir also unseren Mitmenschen, was ich total mutig finde, davon erzählen, dass wir zu Christus gehören und unser Trikot offen tragen, symbolisch gesprochen, dann werden sie uns bewusst oder unbewusst genauer beobachten. Weil das immer etwas ist, was reizt. Okay, der hat irgendwie was anderes. Der macht das ein oder andere nicht mit. Und da ist eben dann spannend, was machen wir denn anders? Was finden wir vielleicht nicht lustig? Über welchen Witz lachen wir vielleicht nicht? Und dann sich die Frage zu stellen, wie repräsentiere ich mich in diesem Trikot? Oder vielleicht noch eine herausforderndere Frage, mit der ich lange zu kämpfen hatte. Schäme ich mich dafür, dieses Trikot zu tragen. Was auch noch neongrün, so ärgerlich, schwarz hätte doch gereicht. Eben nicht so zu denken, sondern zu denken, ich gehöre zu Christus. Und da gehört dazu, dass man mich an meinem Trikot klar erkennen darf. Natürlich in der Bildsprache. Und genau da kommt die Aufforderung im Prinzip. Wandelt würdig als Christen, weil ihr an eurem Trikot klar erkannt werdet. Deswegen fand ich das an der Stelle sehr eindrücklich. Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, schön zu wissen, dass ich so leben soll, als dass man sieht, dass Christus in mir wohnt. Aber wie denn? So hilft mir das jetzt gar nichts. Dann verrate ich dir etwas, was ich an Gottes Wort total liebe. Dass Gottes Wort diese Frage nur ganz, ganz selten unbeantwortet lässt. Und so ist es auch in diesem Fall, dass Gottes Wort selbst uns die Antwort gibt. Und nicht ich mir irgendwas zusammenreimen muss, was letztlich dann wahrscheinlich sogar falsch ist. Im nächsten Vers lesen wir eben genau die Antwort auf diese Frage. Im nächsten Vers steht, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Der Vers 2 erklärt hier nichts Zusätzliches, sondern die Art und Weise, wie wir Vers 1 leben sollen. Wie wir würdig der Berufung wandeln sollen. Eben, könnte man auch besser beschreiben, ihr wandelt würdig, indem ihr demütig, sanftmütig und langmütig einander in Liebe ertragt. Das finde ich total spannend, dass die Antwort direkt hier steht. Ich möchte trotzdem darauf eingehen, auf diese drei Eigenschaften, weil diese drei Eigenschaften, Demut, Sanftmut und Langmut, auf die Haltung hinter dem in Liebe ertragen hinweisen. Und das Spannende ist, dass der Schlüssel des würdig Wandelns letztlich nicht eigene Anstrengung ist, sondern die Liebe. Gott zu lieben und daraus dann auch meine Nächsten zu lieben. Mit aller Demut. Ich finde, eine sehr, sehr treffende Definition für Demut ist, sich in allem seiner Niedrigkeit bewusst zu sein. Ich finde, das ist jetzt nicht die erste, an die man denkt, aber ich finde die sehr, sehr treffend. Dass ich mir bewusst bin, das Gegenteil von Stolz, von Hochmut, von Arroganz, wie schwach ich selber bin und wie ich oft selber die Dinge nicht hinbekomme und wie ich so sehr auf Gottes Gnade brauche und bedürftig bin. In den Seligpreisungen steht, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und dieses Armen könnte man auch anders übersetzen mit bedürftig oder armselig oder was ich fast noch mehr liebe, Bettler. Glückselig die Bettler im Geist. Und was heißt es denn? Das heißt, dass ich meinen geistlichen Bettlerzustand erkenne, dass ich erkenne, wie bedürftig ich bin und wie sehr ich die Gnade Gottes brauche. Und wenn ich das erkenne, wie bedürftig ich bin, dann kann ich doch gar nicht bösartig und von oben herab mit meinem Nächsten umgehen. Praktisch. Ich möchte auf ein paar praktische Dinge eingehen, weil ich denke, es ist total schön, über Demut, Sanftmut und Langmut zu reden. Aber so ein paar praktische Dinge sind immer ganz cool. Das sind Gedanken, wo der ein oder andere vielleicht sagt, damit habe ich gar kein Problem. Aber vielleicht bringt es euch auch in manchen Punkten zum Denken. Zumindest war es bei mir so. Ich habe 4 Punkte mitgebracht. Zum einen, sich bewusst zu sein. Ich könnte falsch liegen. Ich könnte mich irren. Fiel mir sehr lange schwer. Ich dachte oft, also ich kann mich nicht irren. Wenn meine Meinung nicht gewollt ist, dann muss der andere falsch liegen. Das tut mir leid für ihn. Das ist tatsächlich eine komplette Lüge offensichtlich. Sich bewusst zu sein, ich könnte falsch liegen. Allein diese Herangehensweise könnte viele Streitsituationen klären. Ich muss nicht immer sofort Rechtfertigung oder Ausreden suchen. Ich kann Dinge auch mal stehen lassen, selbst wenn sie zu Unrecht waren. Wir können gerne an Herrn Jesus denken, der geschwiegen hat, als die schlimmsten Anklagen kamen. Ich brauche mich nicht über andere auslassen, weil ich erkenne, wie bedürftig ich doch selber bin. Wie kann ich mich denn über meinen Freund auslassen, der wieder was verbockt hat, wenn ich erkenne, wie sehr ich doch selber immer wieder falle und selber immer wieder herausgefordert bin? Und wenn ich da Demut habe, dann werde ich nicht schweigen. Dann werde ich in richtigen Momenten auch hingehen und sagen, hier, bitte achte darauf. Das wäre wirklich schön. Aber werde ich ihn in Liebe ermahnen und werde gucken, wann der richtige Moment ist und wie die richtige Art und Weise ist, wie ich das mache. Und werde nicht von oben herab versuchen, ihn fertig zu machen, weil das definitiv nicht biblisch ist und nicht so, wie es der Herr möchte. Stattdessen können wir lernen, zuzuhören, zu vergeben und zu dienen. Dinge, die so schnell gesagt werden, aber doch oft so herausfordernd sind. Wir lesen in Matthäus 11, 29 die bekannten Verse. Matthäus 11, 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Demut und Sanftmut kennzeichnen den Gnadencharakter Christi. Jesus Christus, der vollkommen Gott war, nahm die Gestalt eines Menschen an und durchlebte ein hartes und schmachvolles Leben. Er ist das vollkommene Vorbild von tiefer göttlicher Selbstlosigkeit. Und was erlaube ich mir dann zu sagen? Also ich will nicht demütig sein. Also das ist das, ich habe viele Dinge, aber Demut ist mir zu herausfordernd. Wenn der Herr selbst mir dieses Vorbild gibt, und er war geduldig mit den Jüngern, die oft die Dinge überhaupt nicht verstanden haben, die ihn 5-mal gefragt haben, nachdem er das so offensichtlich erklärt hat, die immer wieder untereinander sich darum gerungen haben, wer der Größte ist. Und er war immer wieder geduldig mit ihnen, sogar mit seinen Widersachern und Feinden. Mit aller Sanftmut, demütig und sanftmütig, haben wir vom Herrn Jesus gelesen. Sanftmut. Sanftmut ist für mich was, was man auch mit Milde übersetzen kann. Was im Prinzip aus der Demut hervorkommt. Wenn ich mir bewusst bin, wie niedrig ich eigentlich bin, wie sehr es Gnade ist, dass der Herr mich zu sich gerufen hat und dass ich glauben darf, dann werde ich einfach erkennen, wie ich doch gar nicht anders böse und hart mit dem anderen umgehen kann. Ich brauche Gottes Gnade so sehr, also möchte ich doch auch liebevoll sein mit dem Nächsten und möchte Gottes Gnade, die er mir erwiesen hat, auch meinem Nächsten erweisen, in so kleinen Dingen. Ich finde, das ist was wir uns immer wieder vor den Kopf halten sollten, dass wir liebevoll mit den anderen umgehen können und dass wir nicht uns selbst für den Größten halten. Und sich uns auch vielleicht auch selbst beherrscht sind, unsere Emotionen im Griff haben, sie vor Gott bringen und sagen, boah, da ist gerade so ein Groll oder so eine Wut. Ich bitte dich, dass ich jetzt nicht aus diesem Affekt heraus impulsiv handle, weil da viel Schmerz und Verletzungen entstehen. Und auch spannend, auch das lesen wir in den Seligpreisungen. Glückselig die Sanftmütigen in Matthäus 5, Vers 5. Was kann das praktisch heißen? Zum Beispiel in Konflikten geduldig und liebevoll zu sein. Oder auch liebevoll zu reagieren, entgegen der inneren Triebe. Wenn alles in mir schreit, wie kann er nur? Das tat weh. Das hat mich verletzt. Warum? Da muss doch Konsequenzen haben. Und dann zu sagen, nein, nicht ich bin derjenige, der richtet. Nicht ich bin derjenige, der jetzt selbst sündigt, indem ich mich verbal an ihm vergreife. Sondern, dass ich wirklich bewusst bin, der Herr wird letztlich mich vielleicht sogar in einem ruhigen Moment dazu gebrauchen, ihn liebevoll zurechtzuweisen. Oder der Herr wird letztlich auch mit ihm zum Ziel kommen und zu wissen, ich bin selber total oft herausgefordert. Und dann mit einer milden Demut an solche Situationen ranzugehen. Oder eben auch, wenn man Unfreundlichkeit oder Hass einem begegnen, was nicht unhäufig ist, wenn man sich klar zum Herrn Jesus Christus bekennt. Und dann da mit Respekt und Liebe zu reagieren. Leute zu lieben, wo man merkt, boah, die haben so einen Groll gegen mich. Jetzt denken wir natürlich und auch ich schnell an Menschen, die in der Welt unterwegs sind und das ist auch richtig, es kommt vor allem gegen, wenn wir dort auf Wahrheit stoßen, aber hier schreibt er es an eine Gemeinde, Paulus. Und das ist spannend, dass auch solche Dinge in der Gemeinde vorkommen. Ich will es mir eigentlich gar nicht ausmalen und sagen, also Paulus, ist ja Quatsch, also in der Gemeinde, nee. Tatsächlich gibt es das leider auch in der Gemeinde. Und ich denke, bevor wir jetzt alle, wir können ja mal auf 3 auf jemanden zeigen, nein, natürlich nicht. Bevor wir das machen, könnten wir alle mal uns prüfen. Wo ist bei mir vielleicht eine Wurzel des Hasses? Wo ich beginne, gegen jemanden Groll zu hegen, wo ich beginne, kann denn das sein? Der guckt mich immer so grimmig an oder was auch immer. Dass wir dann beginnen, den Jesus zu bitten um Vergebung und um Liebe für die Person, wo es mir schwerfällt. Es ist wunderbar schön, dass du deinen besten Freund lieben kannst. Glückwunsch. Aber was herausfordernd ist, ist den zu lieben, der dir jeden Tag und jede Woche aufs Neue auf den Keks geht. Das ist eigentlich die Herausforderung. Mit Langmut, das 3. Langmut, heutigeres Wort, wäre Geduld. Im Prinzip fern vom Grimm und Zorn zu sein. Eben gar nicht daran zu denken, Leuten, sondern wirklich geduldig mit ihnen zu sein. Wir lesen da, und diese Geduld geht aus Demut und Sanftmut hervor. Wenn ich erkenne, wie niedrig ich bin und lerne, sanftmütig und mild mit anderen umzugehen, dann werde ich auch lernen oder werde ich auch lernen müssen, geduldig zu sein. In 1. Thessalonicher 5, Vers 14 steht, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Oh, jetzt habe ich das letzte auch vorgelesen. Alle anderen Punkte klingen so nett, so fromm, so schön. Und am Ende steht dann, seid gegen alle immer geduldig, mit eigenen Worten. Ist das nicht super nervig? Und es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber das ist unser klarer Auftrag. Unser aller klarer Auftrag. Miteinander geduldig zu sein. Und ich denke, dass auch dieses Geduldigsein ein unfassbarer Boost wäre, eine unfassbare, einen Schlüssel, um Konflikten auch in der Gemeinde, in Freundschaften, in Ehen, in welchen Beziehungen auch immer, aus dem Weg zu gehen, indem wir demütig sind und geduldig miteinander umgehen. Eine Verbildlichung, die ich total cool fand, die mir in den Sinn gekommen ist. Ich bin nicht der größte Tierkenner, aber ich habe solche Dinge schon miterlebt, dass es einen erwachsenen Hund gibt, einen reifen Hund und dann ein kleiner Welpe daneben und der springt dem großen Hund und hoch und runter und bellt ihn an und keift ihn an, beißt ihm ins Fell und so. Und der erwachsene Hund so gechillt. ganz ruhig, guckt sich den kleinen Welpen an und ich denke mir, boah, wenn ich mir das bei mir vorstelle, der große Hund, der könnte mit einem kleinen Ruck dem Kleinen erstmal einen ordentlichen Denkzettel verpassen. Macht er aber nicht. Und ich finde, das ist sowas, was, wo ich mich selbst herausgefordert sehe. Natürlich hinkt der Vergleich, aber ich sehe mich eher in der Position, dann spätestens nach dem dritten, vierten Mal, so ein kleiner Stoß wenigstens. Und das ist aber genau das, was wir nicht machen sollen. Weil wir eben genau da aufpassen müssen, dass wir nicht aus unserem Affekt Menschen verletzen. Und genau die Personen, die uns immer, immer wieder auf den Keks gehen, wo immer, ach Mann, wo Leute provozieren, dann dort zu sagen, nein, ich möchte geduldig sein. Ich möchte liebevoll sein, weil ich selbst so sehr die Liebe und Geduld Gottes nötig habe. Die Geschichte von Jona, wo er die Geduld Gottes bis ins Unendliche treibt und immer wieder rebellisch gegen ihn ist. Und Gott so geduldig mit ihm ist, in vielen Punkten. Und wie zeigen wir jetzt diese drei Eigenschaften praktisch? Indem wir ein T-Shirt tragen, wo drauf steht, ich bin sanftmütig, demütig und langmütig. Würde ich euch nicht empfehlen, das setzt einen hohen Maßstab. Natürlich nicht. Indem wir einander in Liebe ertragen, beständig und bedingungslos lieben. Beständig, nicht einfach nur dann, wenn es gerade leicht ist. Und bedingungslos, nicht nur dann, wenn derjenige uns gerade wohlgesonnen gegenübersteht. Und das eben auch dann, wenn es schwer ist. Einander in Liebe ertragend. Bevor ich viel dazu erzähle, möchte ich das Wort selbst sprechen lassen mit zwei, wie ich finde, sehr eindrücklichen Stellen. In dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, im Vers 8 lesen wir, 1. Petrus 4, Vers 8, lesen wir, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Eine anhaltende Liebe. Nicht eine Liebe, die dann liebt, wenn es leicht ist. Im Johannes 13, Vers 34 und 35, die bekannten Worte Jesu. Johannes 13, 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich finde, es ist super schön, dass wir alle bestätigen können, dass du bestätigen kannst, das zu leben, nachdem du einen wunderbaren Abend mit deinem Freund, mit deinen Kollegen, mit deinem Ehepartner hattest. Das ist total schön, das ist cool, aber das ist nicht das, wo wir hier aufgefordert werden. Die Liebe hat einen ganz anderen Maßstab hier. Hier wird das Wort Agape verwendet für Liebe. Und dasselbe Wort finden wir in einem anderen Ausspruch von Jesus in Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Für seine Freunde. Und ich finde das super spannend, weil der Jesus selbst sein Leben für seine Feinde gelassen hat. Und wir werden nur dazu aufgefordert, unser Leben für unsere Freunde zu lassen. Und ich denke, dass dieser Maßstab der Liebe hier klar wird, dass es um ein aufopferungsvolles Geben geht. Im vollkommenen Vorbild mit Blick auf den Herrn Jesus. Und das Geben ist etwas Herausforderndes. Mir fällt es oft schon schwer, jemandem meine volle Aufmerksamkeit zu geben, wenn er gerade zu einem blöden Zeitpunkt ins Zimmer reinkommt und mit mir sprechen möchte und ich noch halb am Handy hänge. Solche kleinen, banalen Dinge. Da fällt mir es schon schwer, wirklich Liebe zu zeigen. Wenn ich, nein, ich war zwar gerade in einem wichtigen Telefonat oder was, aber hier ist gerade was dazwischen kommt, was Wichtigeres. Ich zeige ihm jetzt die Liebe, indem ich sage, nein, ich möchte mich voll auf dich konzentrieren und möchte jetzt dir auch zeigen, auch wenn es für mich gerade nicht passt, dass ich dich gerne habe, indem ich jetzt die Dinge, die mich gerade eigentlich beschäftigen, weglege. Und der Jesus spricht vom Geben des eigenen Lebens. Und ich habere schon oft daran, beim Geben von voller Konzentration. Und ich denke, das zeigt und veranschaulicht gut, wie sehr ich, und ich anmaße mir, auch euch mit reinzunehmen, wie wir alle noch darin wachsen dürfen, sollen und auch müssen, in Liebe einander zu ertragen. Praktisch kann das eben heißen, über Fehler anderer aufrichtig hinwegzusehen, gerne zu vergeben, sagt sich so schnell, ist super herausfordernd, wenn man wirklich ernstlich verletzt wurde, dann zu sagen, ich bin bereit zu vergeben. Warum? Weil er mir alles vergeben hat und es war vollkommen unverdient. Und dann auch gerade andere zu lieben oder zu versuchen zu lieben, wenn sie es nicht erwidern, weil es der Jesus uns genau so vorgelebt hat. Und dann eben das Gute, was ich vorschlage, was ich mir vorschlage und euch vorschlage, anderen unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit zu geben, unsere Zuneigung und das gerne zu tun. Bereit zu sein, Groll und andere Dinge zurückstecken zu lassen. Ich möchte zum Ende kommen. Wir haben jetzt besprochen, dass wir so leben sollen, wie es unserer Stellung als Kinder Gottes entspricht und was das praktisch heißen kann. Was also total wichtig ist, die Welt erkennt Jesus in uns letztlich nicht zuerst an unseren Worten, sondern an unserem Umgang miteinander, der immer mehr ein in Liebe ertragen sein soll. Die Welt erkennt Jesus in uns letztlich nicht zuerst an unseren Worten, sondern an unserem Umgang miteinander, der ein immer mehr in Liebe ertragen sein sollte. Und ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe immer mehr gesagt. Es ist ein Prozess. Es wird Herausforderungen geben, wie auch das Leben immer mehr in Richtung dem Herrn Jesus, Schritt für Schritt, ein Prozess ist. Zumindest wäre es für mich eine Überraschung zu hören, dass einer von euch schon fertig damit wäre. Ich sehe mich noch ziemlich am Anfang. Würdig wandeln heißt also nicht, perfekt zu leben. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Nein, das wäre entmutigend. Das wäre nicht in Ordnung, das hier an der Stelle zu sagen, als jemand, der selber lange nicht perfekt ist. Was für mich aber letztlich eine Quintessenz ist, es bedeutet, dass du bewusst in deiner Berufung als Christus-Nachfolger und als geliebtes Kind Gottes lebst. Ich wiederhole nochmal. Würdig zu wandeln bedeutet, dass du bewusst in deiner Berufung als geliebtes Kind Gottes und Christus-Nachfolger lebst. Das setzt natürlich voraus, dass wir uns unserer Berufung bewusst sind. Herzliche Einladung, lest euch gerne Verse 1 bis 3 durch. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und er hält dich fest in seiner Hand. Unabhängig von deinen Werken. Das ist super wichtig. Aber gerade wenn man an Kinder denkt, die beim Älterwerden immer mehr erkennen, wenn ich Mist baue, hat das Folgen, so die Eltern nicht anti-autoritär ziehen. Und dann wird das für mich auch schlechte Folgen haben. Dann werde ich Dinge nicht mitmachen können. Dann werde ich aus Gemeinschaften ausgezogen, darf das Eis nicht essen oder kriegt nur eine Kugel, was auch immer. Wir reden jetzt nicht über Erziehungsstils. Aber Kinder werden immer mehr erkennen, was es für ein großer Schatz ist, zur Freude der Eltern zu leben. Und genau darum geht es im Prinzip heute. Dass wir als Kinder Gottes erkennen, was für ein großer Schatz darin liegt, zur Freude Gottes zu leben. Du bist dazu berufen, nicht durch deine Leistung, sondern durch Gottes Gnade allein. Und mach dir bitte Folgendes bewusst. Es war nicht ein teures Essen oder ein teurer Urlaub, den der Herr Jesus dir ausgegeben hat. Ja, er hat teuer bezahlt. Und ja, Urlaube sind heutzutage sehr, sehr teuer. Aber nein, er hat sein ganzes Leben hingeben müssen. Er wurde nicht nur beleidigt, sondern er wurde geschlagen und geschmäht. Hat den Tod nicht nur geschmeckt, sondern ihn durchlebt und besiegt. Für uns. Hat nicht nur von Leiden gesprochen, sondern sie in unvorstellbarer Weise selbst erleben müssen, indem er am Kreuz sein Blut vergoss und so zum Opferlamm für uns wurde. Um den gerechten Zorn Gottes zu stillen und uns armen Sündern den einzigen Weg zum Vater zu ebnen, durch den Glauben an ihn. Das ist das Evangelium. Und das sollte uns in keinem Fall kalt lassen oder unberührt. Je mehr wir das vor Augen halten, desto tiefer wird unser Bedürfnis sein, dieser Berufung würdig zu wandeln. Oder anders ausgedrückt, dass wir wollen, dass andere erkennen, in welchem Team wir spielen, welches Trikot wir tragen. Es wird ein innerer Wunsch werden, je mehr wir das Evangelium verstehen, je mehr wir verstehen, was er dort für uns bezahlt hat und was er dort am Kreuz für uns getan hat. Und darum geht es jetzt auch, diesem Ruf, Berufung, diesem Ruf alle Ehre zu machen. Durch den Charakter, das Verhalten und auch die Liebe miteinander. Und weil wir Gott nichts bringen können oder uns irgendetwas verdienen können, möchten wir doch umso mehr das tun, was wir können und wozu uns der Text klar heute auffordert. Gott Ehre zu machen, indem in unserem Leben deutlich wird, wer in unserem Leben, in unserem Herzen regiert. Gott Ehre zu machen, indem wir immer mehr deutlich machen, wer in unserem Herz regiert. Und das sollte der Herr und Retter Jesus Christus allein sein. Und weil er in unserem Leben regiert oder regieren sollte, wollen wir auch so leben, dass Jesus Christus in unserem Leben immer mehr sichtbar wird. Amen. Amen.